embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Es gibt so diese zwei Klischees, wenn es ums spirituelle Üben geht, nicht? Das eine ist jenes der einsamen Person in der Höhle im Wald und das andere jenes eines Kults, in dem sich alle gleich kleiden und irgendwo in einem selbstgebastelten Haus oder Dörfli wohnen. Beide treffen bis Wahres und bleiben aber sehr fragmentiert. Heute spreche ich mit Patrick darüber, wo und wie wir uns am wohlsten fühlen und weshalb wir uns aber dennoch nicht nur auf das begrenzen möchten.
Denkst du, dass du genügend oft in Gemeinschaft übst, Patrick?
Ich glaube, von meinem Typ her verbinde ich Üben eher mit Alleinsein. Also so dieses Bild der Person, des Menschen, der da irgendwo in einer Berghütte sitzt oder in einem Wald oder allein unterwegs ist, so dieses Einsiedler-Üben, das ist für mich, das ist für mich sehr positiv konnotiert. Und Gemeinschaft und mit anderen Menschen, das ist eher dann, also so in meinem Bild, oder war, das hat sich auch verändert, aber war sehr lange so das Bild von, da muss ich jetzt die Übung bewähren. So quasi, ich tank im Wald auf, und dann gehe ich an diese Sitzung und dort muss ich dann irgendwie zeigen, dass ich im Wald geübt habe, so rum. Mhm. Und mir hat jetzt aber sehr geholfen in diesem Zusammenhang, so diese korrigierenden Erfahrungen, die ich gemacht habe oder immer noch mache während dieser Coaching-Ausbildung, zu merken, dass mit Menschen unterwegs zu sein und unter diesen Übungsvorzeichen, dass das mega wertvoll ist, dass das auch so, dass die Impulse, ich habe immer das Gefühl, die Impulse, die mir mein Kopf vorgaukelt, dass das schon alles wäre, also dass es da keine andere Möglichkeit mehr gibt, und dann von jemand anderem etwas zugespielt zu bekommen und zu merken, ah ja, stimmt, das gäbe es ja auch noch, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Und das so wie mehrmals zu erfahren, das tut mir gut, also zu merken, so, ja, mein Kopf tut zwar so, wie wenn er es abschließend wüsste, aber es ist nicht so. Mhm, mhm. Wie ist es bei dir? Bist du eine Gemeinschaftsüberin?
Nicht gleich sofort, also es geht mir sehr ähnlich wie dir. Und ich frage mich auch, ob es wie einen Moment braucht, in dem du dich quasi zurückziehst und wie alleine, viel alleine übst, bis dann so eine Art, ja, fast wie eine Sicherheit oder ein Boden da ist, um dann eben auch die Früchte der Gemeinschaft überhaupt erleben zu können. Weil, also mir geht es so, ich habe jetzt jahrelang fast ausschließlich alleine geübt, schon auch immer wieder in Gemeinschaft und fand das aber auch eher mühsam. Mhm. Also mühsam im Sinn von, logisch, andere Menschen, der Spiegel der anderen Menschen ist herausfordernd. Und jetzt, vor allem im letzten Jahr, merke ich, oder vielleicht die letzten 2 Jahre, merke ich so, wie wertvoll und freudvoll es ist, in einer Gemeinschaft, ja, so diese Qualitäten, die wir ja so sehr lieben, zu teilen oder miteinander zu erleben. Und dass das unglaublich inspirierend ist, wie du sagst, dass du plötzlich wie durch eine ganz kleine Umformulierung plötzlich etwas ganz Neues irgendwie siehst. Oder wenn jemand sagt, das und das habe ich erlebt, dann plötzlich geht wie eine neue Tür auf und sie sagt, ah ja, stimmt, so hätte ich selber gar nie gesagt. Und das ist so wertvoll.
Was denkst du, was ist bei dir der Grund, dass die Gruppe oder die Gemeinschaft anstrengend ist?
Ich meine, zum einen ist es sicher, wie gesagt, so dieses eine Gruppe oder andere Menschen, überhaupt die Welt, ist ein sehr, sehr unmittelbarer Spiegel meiner eigenen, ich sage dem gern Behinderungen, meine eigenen Verletzungen, meine eigenen Muster, die dann so fadegrad gespiegelt werden. Also ich sehe dann das, was ich an mir extrem mühsam finde, im Außen zum Beispiel.
Ja.
Und wenn ich das so sehe, dann triggert es das natürlich umso mehr. Das ist so das eine. Und ja, da ist, ich finde, da ist schon auch die Frage, oder doch, es ist eine Frage, wann ist es angebracht, mich dem voll auszusetzen und wann ist es wie einfach eine Überforderung und ich bin überhaupt gar nicht an dem Punkt, an dem ich irgendwie mit all diesem, ja, an dem ich damit umgehen kann.
Hast du ein Beispiel?
Was wäre das zum Beispiel? Leider fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, aber so dieses, was ich oft beobachte dann in Gruppen ist, von mir selbst, ist, so ein Dazugehören wollen und auch ich möchte mich gerne einbringen und dabei sein und irgendwie Spaß haben mit den Menschen. Und so dieses Muster von gefallen wollen, oder? Und dann gleichzeitig aber merken, irgendwie ich habe gar nicht die Kapazität, so viel soziale Interaktion mitzumachen. Also ich muss da vielleicht auch mich zurückziehen. Und dann, wenn ich mich zurückziehe, dann wird das so angepinkt, dass ich gehöre jetzt nicht dazu und ich verpasse da etwas und jetzt bist du wieder der, wo bla bla bla. So diese Geschichten.
Ja. Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du das ähnlich oder auch so kennst.
Bei mir, bei mir ist so der Teil von, dass ich mich so von meiner Art her sehr, sehr verausgabe in Gruppen, also auch so dieser Teil von gemocht zu werden und irgendwie zu gefallen und so in einer Gruppe, das wird bei mir auch enorm verstärkt. Und dann merke ich so mit diesem Überhilfsbereiten und so quasi so, ich mache das noch und schau mal, und dort helfe ich auch noch und schau mal, wie nett ich bin. Und dass ich dann wie so innerlich dreht bei mir zum Teil dann auch. Und das ist dann so eine unschöne Seite, dass dann so etwas Abwertendes kommt, dass ich dann denke, so ja, ich bin irgendwie besser als der und weiter als die und so. Also so dieses, mir dann wie so innerlich Distanz schaffen auch zur Gruppe. So im Stil von, okay, gut, jetzt war ich irgendwie zu nahe und jetzt muss ich mir das so im Kopf irgendwie wieder fernhalten. Und das ist eine Seite, die ich gar nicht mag an mir, das ist so dieses, mich dann auch über andere stellen aus Angst oder eben aus so quasi Distanzbedürfnis. Und da merke ich dann, so was mir nach wie vor oder was ich sehr noch am Üben bin, ist so dieses bei mir bleiben und in Beziehung sein. Das finde ich, wenn das gelingt in Gruppen und ich dann, wie du sagst, irgendwie dann auch mich rausziehen kann, ohne dass dann das schlechte Gewissen kommt und jetzt werden die alle Freunde und ich bin jetzt irgendwie auf dem Zimmer und wenn ich runterkomme, dann nachher lachen sie alle
und
und zeigen auf mich. Also, ja, so wenn diese Stimme irgendwie leiser wird, dann, also das ist wie, dann merke ich, das ist dann gut oder das, dass ich mir das dann auch zugestehe und wie merke, wenn ich wirklich wieder zu mir zurückkomme, dann bin ich auch anders in der Gruppe. Dann,
voll. Ja.
Was ich noch gemerkt habe jetzt bei diesem Lehrgang jetzt, dass ich früher immer versucht habe oder wie automatisch mir so eine Kleingruppe in der Großgruppe gesucht habe, so einen kleinen Clan und dann wie so zu wissen, okay, gut, hier bin ich safe. Und so aber in der Gruppe einfach zu schwimmen und zu bleiben und wie auch so diese Unsicherheit auszuhalten, jetzt nicht mit drei Leuten beste Freunde sein, das ist für mich eine neue Erfahrung. Und ich finde, das ist spannend, weil es hat so dieses, ich kann mich nicht wirklich festhalten und gleichzeitig finde ich es auch wirklich gut, weil es dann nicht so ist, die kleine Gruppe gegen die große Gruppe oder wir sind die Besonderen in dieser großen Gruppe.
Ja. Ja, weil, also ich kenne das sehr, sehr gut. Das sind meine safe, these are my safe people.
Ja.
Und nur
ja.
mit denen,
ja.
dann werde ich ein bisschen abhängig von mhm. diesen Beziehungen. Also ja. etwas übertrieben ja. gesagt. Was ich auch in Gruppensituationen oder im Gruppenüben, welche Form auch immer dieses Üben annimmt, herausfordernd finde, ist, dass wirklich, wirklich die Qualität des Seins aufblühen darf. Dass man wirklich eintaucht und nicht irgendwie, wie sagt man dem, in eine Trance überspringt oder in so ein in ein unverwurzeltes, oh mein Gott, wir sind alle so offen und mhm. wir spüren so mhm. viel und die Energie ist dann viel zu hoch, also im Sinn mhm. von viel zu hyperaktiv fast mhm. und es fehlt der Boden mhm. und wirklich in dieser Qualität mit einer Gruppe zu sein, das ist nicht in jedem Setting gegeben. Ich hatte gerade die letzten beiden Wochenenden oder so, beide Erfahrungen. Das eine mhm. war völlig bodenlos, also ja. völlig unverwurzelt und mega, mega unangenehm, wo ich bin dann gegangen, weil, nein, danke. Mhm. Mhm. Wenn es wie so, für mich fühlt es sich an, als würde ein Schritt übersprungen.
Ja.
ja. Und dann jetzt dieses Wochenende war ich an einem Playful Dance Workshop und auch mit einer Gruppe von unbekannten Menschen, ich kenne die nicht, und habe aber gemerkt, wenn wir wirklich über den Körper und über diese Seinsebene in Verbindung geraten, ist es mega schön und es ja. ist völlig egal, wer du bist, also wer du in deinem Leben bist und was für, keine Ahnung, politische Überzeugungen du vielleicht hast, die ich nicht habe, es ist irrelevant. Und das finde ich mega, mega schön. Und dort erlebe ich die Inspiration und auch die Kraft, die da ist, wenn eine Gruppe auf diese Art und Weise zusammen ist.
Ja, ja. Und ich denke, also diese beiden Beispiele, die du genannt hast, also mir ist so das Bild gekommen, auch so diese Open-Air-Stimmung im negativen Version, so im Stil von zu viel Energie und einfach irgendwie ist es nicht gehalten und dann mm-mm. das andere irgendwie wie so das, ja, das ist wie auch, also das ist ja dann eigentlich auch sehr rituell, so dieses herangeführt werden, oder? Es ist ja nicht einfach das Ego, das da irgendwie rumhüpft, sondern es ist vor allem der Körper, das Sein, das dann irgendwie dort Platz bekommt und ich denke, das ist schon so, ja, auch die religiöse Dimension, also es macht schon Sinn, dass in all diesen religiösen Traditionen auch dieser Anfahrtsweg zum Gottesdienst, zur was auch immer, zur Puja oder zum gemeinsamen Singen, ja, da gibt es Schritte dorthin und die gehen, also man groovt sich ein, bis man an diesem Punkt ist und springt nicht gleich mit den ersten paar Bassschlägen irgendwie gerade an diesen Ort.
Wie erlebst du das in deinen Gottesdiensten?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich erlebe zum Beispiel einen ganz großen Unterschied zwischen der Begrüßung und dann dem ja, Predigtteil. Also so ich komme an, die anderen kommen an, wir sind mal so dort, oder? Dann ist die Orgel hat schon mal gespielt, das ist schon mal so das erste Ankommen. Aber ich merke dann auch in der Begrüßung, ich bin dann noch nervös, ich bin noch so irgendwie ja, selbst am Ankommen und dann so nach dem ersten Lied, nach dem ersten Gebet, da merke ich so, entspannt sich bei mir irgendwie das System. Aber ich habe auch das Gefühl, die Leute, vor allem die diesen Ablauf so ein bisschen kennen, die sind dann auch so an dem Punkt. Und sehr stark merke ich es zum Beispiel, wenn Tauffamilien da sind, die zum einen diese Abläufe nicht so kennen, für die ist es dann immer so ein bisschen, ui, was kommt jetzt? Und auch natürlich die Kinder, die ganz anders darauf reagieren, also für die ist dann ja diese Stille zum Teil einfach irgendwie auch komisch oder was auch immer. Und ja, da merke ich dann so, wie dieses Eingrooven auch nicht passieren kann, respektive, dass dann schon die Predigt kommt dann auch und so, und einige hören auch zu, aber es ist nicht so, dass man nachher das Gefühl hat, wow, ich bin jetzt auch irgendwie energetisch oder körperlich an einem anderen Ort, als ich am Anfang war.
Genau. Ja.
Und in der gelungenen Version habe ich schon das Gefühl, dass wir alle, also inklusive mir, dann irgendwie dann rausgehen und das Gefühl haben, wow, das hat jetzt irgendwie gut getan.
Ja. Ja, genau, das ist wieder dieses Gefühl, wenn du wegläufst,
ja,
was ist es für ein Gefühl? Und das ist ganz, ganz klar. War jetzt das, hat mich das genährt?
Ja.
Oder war es ein bisschen, ne?
Ja, genau, mega. Und ich glaube, da hat schon auch so die katholische Tradition mit dem Weihrauch, mit dem Kerzenlicht, mit der immer gleichen Liturgie. Ich meine, das ist eine Riesenhilfe, um an diesen Punkt zu kommen, oder? Also es ist schon bei uns, es ist ja dann in der reformierten Tradition auch zum Teil ein bisschen gebastelt, oder man hat dann das Gefühl irgendwie, ja, das kommt ja auch nicht so drauf an und so. Und ebenso all diese, auch diese Sinneselemente, wenn die fehlen, ist es einfach, muss noch mehr über Sprache geleistet werden. Und das ist zum Teil auch eine Überforderung, oder? Man kann ja die Leute schwierig in eine Haltung hineinsprechen, oder es gibt wenige, die das wirklich gut können.
Worin siehst du denn ja diesen Schatz am immer Gleichen? Oder wenn du sagst, die katholische Tradition ist eine Hilfe, um in dieses um einfach sein zu können.
Ich habe also das eine, was mir jetzt einfällt, ist so, ich war ja nach dem Gimmi für 3 Monate in einem Kloster in Disentis. Und dort habe ich so diese Liturgie kennengelernt, auch so der Geruch des Weihrauchs, einfach so diese Gesänge und so. Und dann war ich nachher, also 5 Jahre später oder so, war ich in Mexiko unterwegs, bin da mit dem Rucksack rumgereist und bin dann in eine Messe gegangen in Mexico City. Und so dieses Ding von, oh krass, ich kenne diesen Ablauf, obwohl ich die Sprache nicht so gut kann, dass ich jetzt weiß, was jetzt kommt, das war ein krasses Erlebnis. Also zu merken, so, wow, auf der ganzen Welt wird einfach dieser Rhythmus gefeiert. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Abfolge etwas sehr Gewachsenes ist. Also ich glaube nicht, da sind mal 5 zusammengesessen und haben gesagt, so, und jetzt machen wir eine Liturgie, was gehört da dazu? Sondern ich glaube, das hat so ganz alte Wurzeln, oder was kommt wann? Und ich glaube, diese alten Wurzeln, die haben wir irgendwo auch in uns drin als menschliche Wesen. Also ich glaube, so dieses hineingeführt werden bis zu diesem Geheimnis der Eucharistie und dass das dann so die ganze Wow dort ist, ja, das ist so wie über die Zeit auch gewachsen oder irgendwie geläutert worden.
Mhm. Ja. Ich glaube, dazu kommt vielleicht auch etwas, was ich aus dem Yoga so gut kenne, dieses im Körper gespeicherte Wissen oder Gefühl von, hier kann ich mich entspannen, hier kann ich einfach sein, dass dann zum Teil mit ganz komischen Dingen auch verknüpft ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an das alte Sanapurna-Yoga-Studio. Das war so in einem Töff, ob einer Töff-Werkstatt. Ja. Genau.
Genau, man musste so hoch und dann...
Ja, genau. Und dann steigst du in diesen Lift und der Lift, der riecht nach irgendwelchen Mechanik, keine Ahnung, Töff-Sachen. Ja. Aber es war schon dieser Geruch, der in meinem Körper machte so...
So geil. Ja.
Und dann ist es ähnlich, je nach, also wie du das von Mexiko erzählt hast, dass egal wo auf der Welt ich in ein Yoga-Studio reinlaufe, ich weiß ein bisschen zumindest, was mich da erwartet. Ich weiß, vielleicht ist es ist nicht ganz dasselbe. Aber es gibt schon, es gibt wie so diese Anknüpfungspunkte. Manchmal ist es auch ganz furchtbar, aber egal.
Ja.
Trotzdem so, der Körper, der weiß, da hat es diese Gummimatte und irgendwie diese Körperübungen und das finden wir gut, Punkt. Das zumindest ist gesetzt.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch noch das, wahrscheinlich was noch stärker ist als in der katholischen Tradition, also dass der Körper wirklich so bewusst einbezogen wird, oder? Also ja, knien und aufstehen, das ist so in der katholischen Tradition also wie das Maximum, aber so dieses wirklich wow, und jedes Mal, oder jedes Mal, das Ziel ist dann auch im Shavasana zu liegen oder so wirklich das auch nochmal setzen zu lassen und so. Also das speichert der Körper noch einmal ganz anders ab, oder? So wie, so, genau. Eben, wie du gesagt hast, nur so dieses Gefühl der Gummimatte zu, okay, jetzt sind wir in diesem Film, gut. Ja, also.
Ja. Und dann, als du vom Gottesdienst erzählt hast, habe ich mich auch gefragt, ja, was ist denn das Rezept für Erfolg? Was ist das Rezept, um mit einem Raum voller Menschen eben in diesen absolut natürlichen Zustand, oder das ist ja das Natürlichste der Welt, dort zu landen? Oder was, es ist nicht mein Yoga-Matteli, das es ausmacht, es ist auch nicht unbedingt das Yoga-Studio oder der Kirchenraum. Und dennoch hat es was damit zu tun.
Ich glaube auch, das ist eine gute Beschreibung, auch so dieses, dass es viele Faktoren sind. Also ich glaube, so zum einen eben die Gemeinschaft, um Leute zu kennen, mit denen habe ich letzten Sonntag gefeiert oder die kenne ich. So diesen Teil, ich glaube auch das Singen ist nicht zu unterschätzen. Also so dieses gemeinsam den Ton finden und denselben Rhythmus einschwingen. Also ich glaube, das ist so, ich bin ja kein großer Sänger, aber ich merke, ja, wie viel das macht, auch wie die Atmung anders wird. Was auch gerade so in der reformierten Tradition wichtiger Faktor ist, denke ich, ist, wie viel Präsenz die Person mitbringt, die vorne steht. Also ob die liest, aber auch die Pfarrerin oder der Pfarrer. Ich glaube, am Anfang ist das auch wichtig. Ich glaube, mit der Zeit trägt die Gemeinde dann mehr als die Pfarrperson. Aber ich merke, wenn ich irgendwie fahrig komme und so völlig verhuschelt bin, dann tut das der Gruppe nicht unbedingt gut.
Ja, also absolut. Ist so, ja. Ich sehe das auch genau in dieser, klar, eben der Raum ist wichtig, die Utensilien sind wichtig, all diese äußeren Formen können schon auch ihre Bedeutung haben, aber ausschlaggebend finde ich auch ist die Präsenz und ob die jetzt unbedingt von der Person vorne, falls ein vorne gibt, ausgeht oder ob es in der Gruppe jemand hat, der das bringt. Ich glaube, das ist der Grundstein. Wie wenn das fehlt, dann kann man es eigentlich auch sein lassen.
Ja, nein, was du sagst, ich glaube, es stimmt sehr. Also ich glaube auch so dieses, das Feld, das sich da irgendwie in eine andere Schwingung bringt, ich finde, das ist mega stark und das kann auch, ich habe das auch schon erlebt, dass jemand im Gottesdienst einfach sehr gesammelt irgendwie da war und das hat sich ausgebreitet über die ganze Gruppe und irgendwie wie so zu merken, wow, krass, ja, wir hatten gerade am letzten Wochenende in einem Kurs dieses Beispiel, dass es anscheinend eine Übung gibt, dass alle umhergehen mit geschlossenen Augen im Raum, ganz langsam, und dann bleibt jemand stehen. Und wenn die Gruppe so ein bisschen feinfühlig ist, dann bleiben in kürzester Zeit alle stehen, ohne dass man irgendwie sagen kann, ich hätte es gesehen oder so. Und ich glaube, das ist im Yoga, aber auch im Gottesdienst dasselbe. Also so dieses, oh krass, jetzt sind wir plötzlich alle an diesem Punkt.
Ja, voll.
Und ich glaube, da ist für mich so die Brücke auch zu dem, was dann Heiliger Geist oder Geistkraft heißt, ist für mich wie, macht für mich dann wie Sinn, oder? Wir tauchen alle in dieses Ding, in dieses Gemeinsame ein und das ist irgendwie, das gehört nicht uns, aber irgendwie ist es auch nicht losgelöst von uns, sondern es ist so irgendwo dazwischen, so, wie es so schön heißt im Text, mitten unter euch. Und ich finde, das ist schon so, ja, ist auch so ein bisschen Magic.
Mega, mega. Ja. Ich habe jetzt gerade an einen Moment gedacht, in einer Woche Playfight, das ist so eine lustige neue Körperpraxis, die ich entdeckt habe und liebe.
Cool.
Sehr ähnlich wie alle gehen umher mit geschlossenen Augen, jemand bleibt stehen. Einfach, dass wir das dann mit Stöcken und mit Bewegung und was auch immer machen. Aber es ist genau diese Sensibilität wahrzunehmen, wo bewegt sich jetzt dieser ganze Gruppenorganismus hin und das gibt eine wie du sagst, ja, es krass. Ist ja. magisch, es ist,
ja.
also ich finde, das sind die heiligsten Momente oder ja. unter ja. den heiligsten Momenten, und das in Gemeinschaft erleben zu dürfen, ist unglaublich bereichernd. Dann ist,
mhm. Mhm.
oder, dann das Gefühl, keine Ahnung, manche Menschen nehmen MDMA, um alle anderen zu lieben. Du kannst aber auch einfach in dieses, wie du sagst, in diese Geistkraft eintauchen, und es ist noch viel besser.
Es hat für mich auch so diesen, es ist noch spannend, es hat für mich so, es ist so, es sind so Formen, die ich als wie ein Einüben und Erfahren der Verbundenheit wahrnehme. Ja. Also so dieses, eben dieses kleine Ego, das auf einmal merkt, ach krass, ich bin Teil von etwas. Und ich habe dann auch, also im Wald habe ich diese Erfahrung auch, so mitten in diesem lebendigen Organismus zu sein und dann zu merken, ach, irgendwann krass, ach, ich bin ja ein Teil davon. Und ich finde es sehr schön, dieses Beispiel, das du gebracht hast mit dem Playfight, das wieso, dass da wird ja etwas wie zur Verfügung gestellt, das eigentlich immer da ist, aber das wir irgendwie übersehen. Und da ja. können wir es wirklich so, ah ja krass, wir machen alle dasselbe und so, oh, wir sind alle eins auf einer gewissen Ebene.
Ja, genau, ja. genau. Ja. Und so diese Erfahrung der Alleinheit, nicht nur im, oder im einen Körper, also in diesem menschlichen Körper, sondern als größerer Organismus zu erleben, das ist, wie gesagt, das ist unendlich wertvoll. Und gleichzeitig, oder, das ist mega, mega schön und hängt aber nicht an der Gruppe, hängt nicht an dieser Form. Oder das ist auch, es ist auch dann kein Verlust wieder zum alleine üben oder zum, ja. ich sitze einfach mit mir, zurückzukommen. Fühlt sich für mich nicht nach weniger an.
Ich glaube, das ist wirklich so, die eine Ecke ist so das Open-Air- Sektenbeispiel, also so auch so, dass ich will da nie mehr weg, oder? Ich kann das nur hier erleben, ja, genau. und nur in dieser Gruppe gibt es Einheit,
genau.
weil ich sie jetzt dort mal erfahren habe. Und dort ist, glaube ich, das, was du am Anfang gesagt hast mit diesen Wurzeln, also wenn ich wieso merke, es spült mich nicht einfach weg, sondern ich bleibe präsent in dieser Einheit, dann hat es nicht mit, dann merke ich, dass es nicht nur diese Gruppe ist, die mir das bieten kann, sondern dass ja grundsätzlich das Leben so irgendwie, die Struktur des Lebens grundsätzlich so ist und ich jetzt mit dieser Gruppe die Möglichkeit habe, das irgendwie zu erfahren.
Ganz genau. Genau.
Aber eben diese Verwechslung passiert ja dann so schnell, oder? So quasi nur in dieser Kirche, nur mit diesen Menschen, nur mit dieser Übung. Ja.
Ganz genau. Und ich glaube, das spielt wieder zu dem, spielt mit dem zusammen, was wir zu Beginn erwähnt hatten, nämlich, dass ich brauche wie eine gewisse, einen gewissen Boden, eine gewisse Reife vielleicht auch, um eben da reingehen zu können und dann aber auch wieder mich wegbewegen lassen, ohne das Gefühl zu haben, ich habe jetzt was verloren. Also wie dieses, denn einen Moment lang alleine zu üben, bis ich diese Sicherheit habe im eigenen System oder diese wie auch immer du dem sagen willst, Stärke oder was, Sicherheit.
Ja, auch Heilung.
Also genau.
Ich habe auch das Gefühl, es hat auch mit Heilung zu tun, so wie dann nicht einfach die Wunden, die ich habe, irgendwie einfach dann in die Gruppe zu tragen und das Gefühl zu haben, ja gut, da wird es jetzt gut, sondern auch zu wissen, dass ich gewisse Wunden, die müssten ja oder dürfen für mich selbst einfach mal heilen, da kann die Gruppe nichts dafür, respektive die kann mich da auch nicht retten.
Ja, genau. Ohne dass da was versteckt werden müsste, aber das stimmt.
Genau.
Es ist keine gute Praxis, einfach alles so zu senden.
Ja, genau. Es ist, wir haben ja auch schon über dieses Thema gesprochen, also dieses spirituelle Übergumpen von gewissen Themen. Ich glaube, es gibt auch ein Gruppenüberspringen von gewissen Themen, die einfach gut sind, wenn man mit sich allein sein kann oder so. Also ich habe mal den Ausspruch gehört. Ich habe das Gefühl, der sei von Bonhoeffer, aber ich bin nicht ganz sicher. Und der sagt dort irgendwie, dass Menschen, die nicht allein sein können, nicht in Gruppen sein sollten.
Oh, der ist und, gut.
Und ich finde, das hat ja schon was, oder? Also wenn ich permanent Angst habe, allein zu sein, dann tue ich, glaube ich, auch der Gruppe nicht gut.
Nein, dann bin ich ja voll in diesem, gib mir, was kann ich alles saugen und mach, heil du mich in dieser, furchtbaren mega, mega, Haltung. Genau. So gut. Ja. Ist dir die eine Form von Üben lieber als die andere? So, tendenziell.
Ja, ich finde, einfacher fällt mir immer noch das Alleinüben. Das ist vielleicht von meinem Typ her, aber vielleicht auch mein Reifestadium, keine Ahnung. Aber so dass so die Sehnsucht, allein irgendwo in der Natur zu sein oder zu sitzen oder so, das ist mir immer noch sehr, sehr nahe. Und ich glaube, es hat auch noch so ein bisschen mit meiner momentanen Lebenssituation zu tun. Also ich bin immer mit so vielen Menschen, also Familie, in der Arbeit, im Freundeskreis, also prozentual bin ich, glaube ich, mehr mit Menschen unterwegs als alleine. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, diese Wertschätzung für das Alleinsein ist vielleicht auch darum im Moment so groß. Mhm. Ich denke, wenn ich dann einsamer werde aufs Alter hin, dann kann es gut sein, dass sich das irgendwie ändert oder die Sehnsucht auch nach Gruppenüben wieder stärker wird.
Mhm. Ja. Das wird spannend. Dir? Das wird spannend. Im Moment ist schon auch ganz klar, alleine, so viel Zeit wie möglich alleine verbringen. Mhm. Also alleine. Mhm. Ja, man ist ja nie allein, aber... Mhm. aber ich frage mich jetzt, das wird sich sicher irgendwann auch wieder ändern. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ja. Aber so die Freiheit zu haben oder auch in ein anderes Setting reinzugehen, das finde ich schon sehr schön.
Freiheit ist und bleibt unser höchstes Gut. Wie geht's dir? Erzähl uns davon. Übst du am liebsten alleine zu Hause oder eben dann, vielleicht hast du eine Höhle im Wald? Das wäre auch spannend zu hören. Oder bist du jemand, der sagt, ohne andere Menschen übe ich gar nicht, versuche ich das gar nicht, habe ich auch gar keine Lust? Du weißt, wie du uns erreichst. Wir freuen uns, von dir zu hören, zu lesen. Und merci vielmals fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. RevLab.